Letzte Woche haben wir damit gestartet und haben mal geguckt, was alles so in unserem Herzen drin ist, was da so reinkommt, was da so rauskommt. Und wir haben angefangen, darüber zu reden, was es bedeutet, dass unser Herz weich wird, weich, so wie uns, wie Gott sich das von uns wünscht, dass unser Herz wird und dass wir uns verändern lassen von Gott. Und ich möchte gerne einen Vers aufgreifen, den ich das letzte Mal schon genannt habe und den so als Brücke nutzen heute zum Einstieg in diese Predigt. Genau, und vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Das war lustig. Letzten Sonntag nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und hat gesagt: Michi, das war ja heute ein Feuerwerk an Bibelversen. Ja, ganz schön viele, die du da abgefackelt hast. Das war ganz bewusst so letzte Woche, weil ich euch zeigen wollte, dass das nicht meine Gedanken sind, die ich über das Herz hier weitergebe, sondern dass das Gottes Wort ist, Gottes Gedanken, die er über das menschliche Herz hat. Genau, und mein Versprechen heute an euch ist, es kommen nur 3 Bibelverse, ja, die haben es dafür umso mehr in sich. Und wenn ihr irgendwann mal nicht mitkommt mit dem Schreiben, ja, das war letzte Woche so der Gedanke, ich bin ja gar nicht mitgekommen mit dem Schreiben, ja, die gibt es auch immer auf unserer Website zum Runterladen im Nachgang zur Predigt. Ich lese uns vor, Hesekiel 36, 26. Und da steht: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich aussehen? Wie kann das eigentlich sein, dass unser Herz weich wird? Und ein Bild, das die Bibel immer wieder gebraucht, ist das Bild eines Ackers. Ja, wo jemand hergeht und boah, der Boden, der ist irgendwie so fest und hart und staubig, ja, und dann geht da ein Pflug durch, ja, heute in unserer Zeit sehr smooth, ja, nicht mehr so hart wie noch vor Jahrhunderten, wo man da irgendwie mit körperlicher Arbeit voll rein musste, da geht der Pflug durch und dieser Boden wird aufgelockert. Ja, er wird geöffnet, damit was Neues hineinkommen kann. Und dieses Bild, das möchte ich auch nehmen für unser Herz, um deutlich zu machen, hey, da muss ich was öffnen, damit ein Same hineingesät werden kann und was Neues wieder Frucht bringen kann. Wie wird mein Herz weich? Ich glaube, ganz oft muss es dafür gebrochen werden. Und genau das ist, was beim Pflügen passiert, ja, wo ein Pflug durch den Boden durchgeht, da bricht was Neues auf. Deswegen ist ein anderes Wort für Pflügen auch Umbruch. Ja, da muss echt ein Umbruch entstehen. Der Boden muss umgewälzt werden, damit er sich öffnen kann, ein Same hineinfallen kann und wieder was Neues aufwachsen kann. Gebrochen sein heißt für mich aber auch ganz besonders, das, was mit mir passieren muss, dass ich mir erstmal eingestehe, hey, dass mein Herz, dass mein Ackerboden ja total hart ist und dass ich eine Verantwortung dafür habe, ja, dass aktuell vielleicht auch gar keine Frucht entstehen kann, ne, wenn jeder Same, der gesät werden soll, irgendwie davon daran abprallt. Und wenn wir ehrlich sind, dann kann so eine Veränderung manchmal ganz schön unschön sein, ja, weil Veränderung ganz oft auch was Schmerzhaftes ist. Ja, und vielleicht kommen bei diesem Pflügen in meinem Herzen auch irgendwelche Dinge zutage, irgendwelche Steine, die ich eigentlich ganz bewusst dort verborgen habe, ja, und plötzlich sind sie wieder da. In dieser Predigtserie, da möchte ich ganz bewusst darüber reden, was passieren kann, was hervorgehen kann aus einem neuen, einem schönen, einem bearbeiteten Herzen. Und so möchte ich heute gerne mit uns reden über das Thema Barmherzigkeit. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle in Lukas 6, wo Jesus sagt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und die Frage ist, was bedeutet das denn überhaupt? barmherzig zu sein. Auf der einen Seite bedeutet es, gütig zu sein, gnädig zu sein. Und auf der anderen Seite bedeutet es, aus Mitleid und Mitgefühl Leid und Ungerechtigkeit zu lindern. Ja, da ist auf der einen Seite Mitgefühl. Hey, ich versuche mich in jemanden reinzufühlen und zum Teil diesen Schmerz zumindest mitzutragen. Und auf der anderen Seite aber ganz bewusst, hey, ich tue dann auch was. Ja, ich fühle nicht nur, sondern dieses Mitleid, es bewegt mich auch, dass ich das Unrecht und die Ungerechtigkeit irgendwie lindere. Und wenn man sich das mal in der Bibel anschaut, dann sieht man, dass das Thema Barmherzigkeit an über 400 Stellen vorkommt. Und es wird sehr schnell deutlich, wenn man das in der Bibel liest, dass es eigentlich nicht darum geht, dass wir als Christen jetzt uns anstrengen, ein bisschen barmherziger werden zu sollen, sondern ganz oft ist es ein Wesenszug, der von Gott beschrieben wird. Barmherzigkeit, es gehört zum Wesen Gottes dazu. Ich würde sogar sagen, es ist sein Herzschlag, dass Gott sich in uns hineinfühlt, dass Gott uns liebt, dass Gott Mitleid mit uns hat. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. So wird Gott immer wieder vorgestellt in der Bibel. Es ist sein Wesen. Und Barmherzigkeit bedeutet bei Gott, dass ich von ihm bekomme, was ich brauche und nicht das, was ich eigentlich verdiene. Wenn Jesus sagt, wir sollen barmherzig sein, wie der Vater ist, dann ist für mich die große Frage, ja, dann lass uns erstmal entdecken, was bedeutet denn diese Barmherzigkeit Gottes? Was macht das denn aus? Und ich habe ein Beispiel für euch dabei. Ja, stell dir vor, du hast jemandem 11.000 Euro geliehen, ja, ein großer, großer Geldbatzen. Und eines Tages kommst du auf die Idee und sagst dir jetzt brauche ich ein neues Auto. Ja? Jetzt muss ich mein Haus irgendwie ein bisschen sanieren. Ich möchte auf Weltreise gehen. Ja? Ich brauche das Geld zurück. Und du gehst zu der Person hin, die dir das ausgeliehen hat und sagst zu ihm, hör mal, mein Freund, 11.000 Euro habe ich dir geliehen, 11.000 Euro möchte ich zurück, jetzt. Ja? Und die andere Person, sie sagt vielleicht zu dir, schlecht gerade, ja. Ich bin jung und ich brauche das Geld. Ja. Ich habe es gerade nicht, ich kann es dir gerade nicht zurückgeben. Warte noch einen Moment. Und du denkst dir vielleicht innerlich, hätte ich das mal nicht gemacht. Ja. Hätte ich der anderen Person nicht mal so einen großen Geldbatzen geliehen, werde ich das überhaupt jemals wiedersehen? Es gibt eine ähnliche Begebenheit in der Bibel, wo Jesus davon erzählt, dass ein Knecht von seinem Herrn eine riesige Schuld erlassen bekommt. Der Knecht, er geht zum König und er sagt zu ihm, ich werde dir das Geld wieder zurückzahlen. Ja, ich weiß, es ist Zahltag, aber ich hab's nicht. Bitte hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Bitte warte noch einen Moment. Ja, ich werde es zusammenkratzen irgendwie. Aber der König weiß, niemals wird das der Fall sein und wird der Knecht dieses Geld mir zurückzahlen können. Und er sagt, okay, ich fühle mit dir mit. Ich habe Mitleid mit dir. Hey, du tust mir leid, du armer Kerl. Weißt du was? Komm, ich vergeb dir all deine Schuld. Bist frei, brauchst mir nichts zurückgeben. Ja, und das, was ich in der Geschichte hier gerade beschrieben habe, mit diesen 11.000 Euro, den Punkt, den ich übersprungen habe, war, also du hast 11.000 Euro jemandem ausgeliehen und du weißt nicht, ob du das zurückbekommen wirst. Und jetzt kommt aber der Perspektivwechsel, ja, und du siehst eigentlich, wo du gerade herkommst. Kannst du mir die nächste Folie zeigen, ja? Du kommst gerade von jemandem, von einem Milliardär, und der hat dir Geld geliehen und du schuldest ihm jetzt 11 Milliarden Euro.
Ja, und hier auf der Folie, ich weiß gar nicht, ob ihr das hier sehen könnt überhaupt, was Excel hier ausgespuckt hat, ja, das ist so ein mini kleiner Strich hier unten, 0,0001%. So riesengroß ist dieser Unterschied, ja, der sich hier auftut. Du hast jemandem 11.000 Euro geliehen, jemand anders hat dir 11 Milliarden Euro geliehen und es ist kaum wahrzunehmen, diese 11.000 Krümel Euro, die du da am Anfang hineingebuttert hast. Jesus erzählt, dieser Knecht, er ist bei dem König gewesen, der König vergibt ihm alles und er geht raus auf die Straße, ja, und er ist fröhlich, er ist erleichtert, denkt sich, wow, ich habe all meine Lebensschuld erlassen bekommen, 11 Milliarden Euro, wie großzügig, ja, niemals muss ich das mehr zurückbezahlen. Und er geht raus auf die Straße und er trifft dort diesen anderen Typen, der ihm jetzt 11.000 Euro schuldet. Und er packt ihn sich und sagt zu ihm, hey, ich brauche mein Geld zurück, jetzt. Und sein Schuldner sagt zu ihm, hey, habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Er sagt nicht mal, vergib mir meine Schuld, sondern habt noch ein bisschen Geduld. Aber unser Knecht sagt, nein, das mache ich nicht. Wenn du es mir jetzt nicht zurückzahlen kannst, dann werde ich dich dafür ins Gefängnis werfen lassen. Und natürlich, wenn Jesus so einen Vergleich aufmacht, dann arbeitet er dort mit Übertreibung, ja, weil das macht was mit uns, wenn wir das hören. Uns kommt die Frage in uns auf, wie kann es sein, dass ein Mensch so unbarmherzig ist? Wie kann das sein? Dieser Mann, der alles erlassen bekommen hat, warum ist er jetzt so hartherzig? Und eigentlich geht es in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, um Vergebung. Einer seiner Jünger, Petrus, hat ihn gefragt, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und Jesus antwortet ihm mit diesem Gleichnis. Und die Frage hier ist eigentlich, warum vergibt der König eigentlich? Ja, also gibt es irgendwas, was wir nicht wussten? Hat der Knecht ein Recht darauf gehabt? Nein, hat er nicht gehabt. Hat er irgendeinen Joker in der Hinterhand gehabt, irgendeine Absicherung, von der wir nichts wissen? Nein, hat er nicht gehabt. Dieser König, er vergibt ihm aus reiner Barmherzigkeit. Er hätte das nicht machen müssen, aber er tut es. Das heißt, es geht hier zwar um Vergebung, aber diese Vergebung, sie kommt aus Barmherzigkeit. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die ihn dazu veranlasst. Aus tiefem Mitgefühl, aus Erbarmen, aus Liebe heraus. Und dann heißt es an dieser Stelle in der Bibel dann, Matthäus 18, 27, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Und eine andere Bibelübersetzung sagt, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt. Und dieses Wort, was hier steht im Griechischen, das bedeutet eigentlich so viel wie vor Mitleid die Eingeweide herumgedreht bekommen. Ja, also genauso wie du Wut in deinem Bauch spüren kannst, wenn dir jemand Unrecht tut, genauso kann sich das in deinem Körper innerlich auch anfühlen, wenn du Mitgefühl mit jemandem hast. Ja, die Organe in dir, die drehen sich fast schon um. So wird das wörtlich hier beschrieben, wie sehr Gott mitfühlt an dieser Stelle hier. Und dasselbe Wort, das wird auch dort überall im Neuen Testament benutzt, wo es heißt, Jesus, er hatte Mitleid. Er war tief bewegt von dem Leid anderer Menschen. Ja, jedes Mal ist es so, als würden sich seine Organe in ihm umdrehen. So leidet er dort mit Menschen. Barmherzigkeit ist ein Teil von Gottes Wesen. Er liebt es, barmherzig und gnädig zu sein. Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, was für Gott gar nicht geht, Das ist, wenn er jemandem Barmherzigkeit zukommen lässt und diese Person unbarmherzig bleibt. Und das ist das eigentlich Dramatische und so Traurige an dieser genialen Geschichte hier, die Jesus erzählt. Ja, da ist ein Mann, der bekommt alles vergeben in seinem Leben. 11 Milliarden Euro. Aber die kriegt er hinterher wieder komplett auferlegt, all seine Schuld, weil er unbarmherzig geblieben ist. Das heißt, Gott sagt eigentlich, das, was du selbst für dich in Anspruch nimmst, das musst du auch weitergeben. Das verlange ich schon von dir. Der Knecht, er bleibt unbarmherzig, er kriegt all seine Schuld wieder aufgeladen und er wird am Ende sogar ins Gefängnis geworfen. Ja, und wir können uns an dieser Stelle hier fragen, was ist eigentlich los mit diesem Typen? Ja, hey, der hätte die Freiheit haben können. Der war frei und trotzdem war er irgendwie gierig, war sein Herz irgendwie hart und er ist wieder dort gelandet, wo er angefangen hat. Ein deutscher Theologe, der vor langem gelebt hat, Johannes Gosner, der hat mal zu dieser Geschichte gesagt, er, also dieser Knecht, hätte vor dem Spiegel der Barmherzigkeit Gottes stehen bleiben sollen. Wer seinen Blick vom Versöhner abwendet und von ihm weggeht, der vergisst bald die Vergebung der Sünden, seiner Sünden, und er fällt wieder tiefer, als er gefallen war. Das heißt, ob ich barmherzig bin, das hat was damit zu tun, ob ich vor dem Spiegel der Barmherzigkeit Gottes stehen bleibe, ein Leben lang. Bisher waren wir bei Gott, ja, wie er Barmherzigkeit auslebt und weitergeht, gibt, und jetzt kommen wir zu uns. Genau an dieser Stelle hier beginnt Barmherzigkeit in unserem Leben. Das heißt, es hat eigentlich was mit der Sicht auf mich selbst, auf mein Leben zu tun. Ja, wie ich mich selbst vielleicht für das Maß aller Dinge halte, wenn ich Dinge bewerte. Jede Situation bewerte ich vielleicht immer unterschiedlich und zwar immer von mir ausgehend. Ja, vielleicht sage ich in manchen Situationen, ja, wie orientiert sich die Zeit, ja? Ich bin der Mittelpunkt. Menschen haben vor mir gelebt, andere Menschen leben nach mir. Ja, wenn ich euch die Frage stelle, wo ist links, sage ich, ja klar, hier ist links, ist doch offensichtlich. Ja? Und ihr sagt, nein, von meiner Seite aus ist hier links. Ich bewerte die Dinge von mir aus. Wer ist reich? Ja, jemand, der ein bisschen mehr Geld als ich hat. Ja, wer ist arm? Ja, der arme Krümel, der ein bisschen weniger hat als ich. Nett ist, wer freundlich zu mir ist. Und unfreundlich ist, ja, wer mich nicht schätzt. Ja, ich mache alles von mir abhängig. Und genauso war es auch bei diesem Mann. Er hat sich die Frage gestellt, was nützt mir? Wie kann jemand so unbarmherzig, so hartherzig sein? Dieser Mann, er hat einfach jede Situation neu bewertet und zwar immer von sich selbst ausgehend. In der einen Situation beim König, was brauchte er dort? Barmherzigkeit. Ja? In der nächsten Situation, als er jemanden begegnet, der ihm Geld schuldet, was braucht er dort? Er braucht sein Geld zurück. Ja? Und er hat sich immer das geholt, was er gerade gebraucht hat. Und er bringt diese beiden Situationen offensichtlich gar nicht miteinander zusammen. Dass er einmal derjenige war, der Barmherzigkeit bekommen hat und in der nächsten Situation die Möglichkeit hat, diese Barmherzigkeit auch weiterzugeben. Warum hat er das nicht geschafft, die zusammenzubringen? Johannes Gosner sagt, weil er von dem Spiegel der Barmherzigkeit weggegangen ist. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, dann hört sich das für mich so an, als ob ich eine Entscheidung dafür treffen könnte. So, ab jetzt, ab heute mache ich das. Aber ist das so einfach? Kann ich diese Entscheidung einfach so treffen? Ab jetzt bin ich barmherziger. Ich glaube ja, das ist möglich. Zumindest kann ich die Entscheidung treffen, barmherziger werden zu wollen. Ja, und entsprechende Schritte dann zu gehen. Ich kann eine Entscheidung für mich treffen, dass ich wirklich einen Perspektivwechsel in meinem Kopf angehen will und zu sagen, ja, ich stelle mich mit meinem Leben jetzt vor den Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Hey, und ich schaue, wo ich herkomme. Ja, wo war Gott in meinem Leben überall schon barmherzig zu mir und ich habe seine Barmherzigkeit empfangen? Wo waren vielleicht auch andere Menschen zu mir barmherzig? Wo war ein offenes Ohr, ja, was mir einfach zugehört hat? Wo waren überall schon helfende Hände in meinem Leben? Und ich kann ganz persönlich die Entscheidung treffen und kann sagen, ja, ich will diesen Pflug durch mein Herz durchgehen lassen und ihn auflockern lassen. Ich kann eine Entscheidung dafür treffen. Und dann, wenn diese Sachen nach oben kommen, die vielleicht auch unschön sind, dann habe ich auch eine Verantwortung, sie zu bearbeiten. Aber ich muss erst mal ja sagen, dass ich mich an der Stelle verändern lassen will. Ich kann eine Entscheidung treffen, das anzugehen, weil Barmherzigkeit ist nicht nur ein warmes und ein schönes Gefühl, sondern es wird mich immer auch zu einer Tat, es wird mich immer auch zu einer Handlung hinführen. Ganz am Ende habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit diesem Knecht los gewesen? Ja, und ich habe mir versucht, eine Situation vorzustellen, wie dieser Knecht wohl gehandelt hätte, wenn er in diesem Thronsaal dabei gewesen wäre, wo der König sitzt und dieses Urteil spricht, aber nicht er derjenige ist, der die Schuld erlassen bekommt, sondern ein anderer. Und er einfach nur dabei ist und als Zuschauer so irgendwie außen herum steht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er protestiert hätte, dass er auf die Barrikaden gegangen wäre und gesagt hätte, wie kannst du diesem anderen Menschen 11 Milliarden Euro erlassen? Das ist doch voll ungerecht. Das hat er doch gar nicht verdient. So hätte er gedacht, weil er nicht selbst der Betroffene und der Begünstigte gewesen wäre. Im Neuen Testament adressiert Jesus so oft die heuchlerische Art von Pharisäern, die in ihrem Herzen so oft gedacht haben, hey, dieser Rabbi Jesus, mit wem hängt der denn da eigentlich immer ab? Ja, das sind Sünder, das sind Zöllner, das sind Prostituierte, das ist der Abschaum unserer Gesellschaft hier. Eigentlich sollte Jesus mit uns zusammen sein, oder? Wir sind doch die Guten. Wir sind die Frommen, die Rechtgläubigen, die Guten. Ist doch voll ungerecht, dass der sich mit den anderen abgibt und sie seine Barmherzigkeit bekommen und nicht wir. Die Krönung ist eigentlich ganz, ganz am Ende. In den letzten Atemzügen von Jesus hängt er am Kreuz und neben ihm zwei Verbrecher. Und der eine Verbrecher hat sein ganzes Leben in den Sand gesetzt. Der hat so schlecht gelebt, sein ganzes Leben lang. Und ganz am Ende lernt er Jesus kurz kennen in seinem Leben und ist beeindruckt von ihm und sagt zu ihm, Jesus, sei barmherzig mit mir und nimm mich mit ins Paradies. Und Jesus, er sagt einfach zu ihm, ja, komm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist doch ungerecht, oder? Der hat sein ganzes Leben schlecht gelebt und am Ende kriegt er Barmherzigkeit von Gott. Und Jesus, er sagt die ganze Bibel hindurch immer wieder, ja, das ist ungerecht, das ist nicht gerecht. Aber nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die gebrochen sind. Nicht die Frommen, nicht die Rechtgläubigen brauchen meine Barmherzigkeit, sondern die eigentlich in ihrem Herzen ganz genau wissen, ich krieg meine Schuld nicht selber vor Gott weg. Ja? Die Hilfsbedürftigen, die Gefallenen, die Gescheiterten, die wissen, alleine kriege ich es nicht hin. Und deswegen, wenn du denkst, dass du aus dir selbst heraus schon gerecht bist, dann kriegst du von Gott keine Barmherzigkeit. Aber wenn du siehst, dass du Barmherzigkeit brauchst, dass du sie unbedingt brauchst und Gott einfach nur darum bittest, dann wird sie dir gewährt. So einfach ist die Lösung. Und dann ist es auch mein Auftrag, diese Barmherzigkeit, die ich selber bekommen habe, weiterzugeben. Hey, und das wünsche ich uns allen, dass wir unser Leben lang vor diesem Spiegel der Barmherzigkeit Gottes stehen bleiben. Denn ich bin mir sicher, das ist das Einzige, was wirklich nachhaltig meine Sicht auf Barmherzigkeit auch verändern wird. Es verändert meine Sicht auf Gott, weil ich sehe, wow, er hat so viel Barmherzigkeit und er hat sie auch für mich. Ja? Ich war so hilfsbedürftig und er hat sie mir gegeben. Er gibt sie mir immer wieder neu. Und es verändert danach dann auch meine Sicht auf andere Menschen. Wenn ich weiß, ich habe sie bekommen, hey, dann darf ich sie jetzt auch weitergeben an andere Menschen. Und das wünsche ich dir sehr, dass du das sehen kannst, dass du das selber für dich annehmen kannst und dass du das auch weitergeben kannst, was uns hier in dieser Geschichte von Jesus in seinem Gleichnis erzählt wird, was er uns empfiehlt, wie wir handeln sollen. Amen.